Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
Es läuft der Frühlingswind durch kahle Alleen. Seltsame Dinge sind in seinem Wehen.
Was frommt das alles uns und diese Spiele, die wir doch groß und ewig einsam sind und wandernd nimmer suchen irgend Ziele?
Lang kannte er die Muscheln nicht für schön. Er war zu sehr aus einer Welt mit ihnen. Der Duft der Hyazinthen war ihm nichts und nichts das Spiegelbild der eigenen Mienen.
Der tiefe Brunnen weiß es wohl. Einst waren alle tief und stumm und alle wussten drum. Wie Zauberworte nachgelallt und nicht begriffen in den Grund, so geht es jetzt von Mund zu Mund.
Er fühlte traumhaft aller Menschen los, so wie er seine eigenen Glieder fühlte. Ihm war nichts nah und fern, nichts klein und groß.
In der Musik hat es ein alle überragendes Wunderkind gegeben, das, Zufall oder nicht, Österreicher war. Mozart. Das einzige literarische Wunderkind aber, das formvollendet zu schreiben begann und aus dessen Versen man kein Lebensalter ablesen konnte, war Hugo von Hofmannsthal. Entsprechend groß war sein Ruhm, als er im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zu schreiben begann. Kein anderer deutschsprachiger Lyriker der Moderne war in seiner Jugend auch nur in Ansätzen mit ihm vergleichbar. Kein Rilke, kein Brecht, kein Stefan George, kein Rudolf Borchardt.
Doch Hofmannsthal war ein Genie, das ebenso schnell verblasste, wie sein Stern am Himmel aufgegangen war.
Wie hatte doch der Karl Kraus Schüler Hans Weigel, Geschäftsführer einer aus Gummistempeln bestehenden Gesellschaft zur Verhinderung der Überschätzung Hofmannsthals, einst ebenso gehässig wie hellsichtig, geschrieben.
Seine Werke werden verblühen, verwehen, vergessen werden, sofern nicht Richard Strauss Musik sie mit sich in die Zukunft schleppt.
Und noch etwas hat dem Namen Hofmannsthal mehr als seine einzigartige Lyrik zur Unsterblichkeit verholfen, zumindest bei Schulklassen und sommerlichen Touristen. Seine Bearbeitung des ursprünglich in Englisch verfassten Spiels vom Sterben des reichen Mannes, das Hans Sachs in Knittelverse gebracht hatte und mit dem seit 1920 Jahr für Jahr die Salzburger Festspiele eröffnet werden, der Jedermann.
Hugo von Hofmannsthal wurde am 1. Februar 1874 in Wien geboren. Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass er Jude gewesen sei und sein Vater ein reicher Bankier. Beides ist falsch.
Die Hofmannsthals waren eine typisch assimilierte Unternehmerfamilie, wie die Familien Stefan Zweigs, Arthur Schnitzlers oder von Karl Kraus. Das große Vermögen aus Pionierszeiten allerdings büßte die Familie im Jahre 1873 ein, also ein Jahr vor Hofmannsthals Geburt. Schon zuvor hatte sich der Vater aus der Firma zurückgezogen und firmierte nur noch als Bankdirektor Dr. von Hoffmann.
Freilich, auch die plötzlich einbrechende harte soziale Realität konnte den Hedonismus und den Schönheitskult, die das Ende des 19. Jahrhunderts prägten, in keiner Weise verdrängen.
Kein Zweifel, Wien befand sich damals in einem walzerseligen Taumel, in einem hedonistischen Rausch, in einer Apotheose des kalten Pomps auf dem Höhepunkt einer dekorativen Leichtlebigkeit. Wie schlicht, minutiös und beinahe biedermeierlich sich dagegen doch das Bild ausnimmt, das Hofmannsthal von seiner Vaterstadt vorschwebt.
Vom oberen Belvedere öffnet sich der Blick auf Wien. Auf die unerschöpflich zauberhafte Stadt, mit dieser rätselhaften, weichen, lichtdurchsogenen Luft. Diese alten Höfe, angefüllt mit Plätschern von kühlen Brunnen, mit Sonnenflecken, Efeu und Amoretten. Und in der Vorstadt, diese kleinen, gelben Häuser aus der Kaiser-Franz-Zeit mit staubigen Vorgärteln, diese melancholischen, spießbürgerlichen, unheimlichen kleinen Häuser. Und dann, später abends, die Dämmerung der Wienufer, über der schwarzen Leere des Flussbettes, das schwarze Gewirre der Büsche und Bäume, von zahllosen kleinen Laternen durchsetzt. Und darüber, beherrschend, die drei dunklen, harmonischen Kuppeln der Karlskirche.
Die Ansicht, sie stammt aus der Feder eines 19-Jährigen, umfasst ziemlich genau den Blick vom oberen Belvedere. Hier in der Salesianergasse 12, in dem Stadtviertel Landstraß, bewohnte Hoffmannsthal mit seinen Eltern eine sogenannte Herrschaftswohnung, was weniger meint, als es aussagt, denn als Herrschaftswohnungen galten bereits jene Wohnungen, die mehr als 4 Fenster zur Straße hinaus hatten.
Hoffmannsthal war das einzige Kind. Ähnlich wie der junge Goethe genoss er eine optimale Erziehung, was Bildung und Wissen betrifft. Das Wiener Akademische Gymnasium, im 16. Jahrhundert von den Jesuiten gegründet, machte schon den 12-Jährigen mit Homer, Dante, Voltaire im Original bekannt. Was er später in den höheren Klassen an poetischen Texten veröffentlichte, meist unter dem Pseudonym Loris, weil Schüler noch nicht publizieren durften, war gedanklich und stilistisch so perfekt, dass Hermann Bahr, Wiens rührigster Impresario, in Loris einen 40- bis 50-Jährigen vermutete. Der schrieb zur gleichen Zeit an Arthur Schnitzler:
Dienstag um 12 bin ich sehr natürlich in der Schule. Dann mache ich Aufgaben. Und von 3 bis 4 habe ich Deutschstunde.
Arthur Schnitzler, 12 Jahre älter als Hoffmannsthal, hatte nach dem ersten Treffen notiert:
Bedeutendes Talent. Ein 17-jähriger Junge, Loris. Wissen, Klarheit und, wie es scheint, auch echte Künstlerschaft ist unerhört in dem Alter.
Ein Goethe auf der Schulbank, wie sich bald herumsprach, das hatte im grauen Schüleralltag der anderen die Qualität einer Sensation. A Star was born und noch dazu ein attraktiver, stolzer, dunkelhaariger junger Adelsspross mit Grazie, Esprit und Charme, wie auch wieder Hermann Bahr bezeugt.
Braune, lustige, zutrauliche Mädchenaugen, in denen was Sinnendes, Hoffendes und Fragendes mit einer naiven Koketterie, welche die schiefen Blicke von der Seite liebt, vermischt ist.
Bald war der Name Loris in aller Munde. Kein geringerer als Stefan George reiste eigens nach Wien, um mit einem Blumenstrauß bei Hoffmannsthal vorstellig zu werden. Den Kontakt mit Hermann Bahr hatte Loris 1891 nicht ungeschickt in die Wege geleitet, durch eine positive Besprechung von dessen Stück »Die Mutter« in der modernen Rundschau. Offenbar hatte er genau getroffen, was Bahr schon immer über sich lesen wollte.
Man muss das Elend der deutschen Kritik an den eigenen Nerven erlebt haben, um meine Verblüffung zu begreifen. Da war endlich einmal einer, der nicht nach abgegrasten Phrasen, nicht nach den Schlagworten der Schulen, auch nicht aus der zufälligen Stimmung seines besonderen Geschmacks sprach, sondern in den Künstler ging, auf seine wirren Dränge horchte und an ihrem Maße seine Kunst entschied.
So peinlich die Nähe zu Bahr und dessen Verehrungssucht für Hoffmannsthal später gewesen sein mag, so nützlich waren ihm doch zunächst dessen viele Kontakte und die Selbstverständlichkeit, mit der er in seinen Feuilletons Hoffmannsthal zum führenden Vertreter der Wiener Moderne machte. Umgekehrt lieferte Hoffmannsthal mit seinen Definitionen des Wiener Fin des Siècle und das heißt der antinaturalistischen Moderne den Grundstock eines ebenso fragilen wie schillernden Gebäudes. Zum Beispiel in dem 1893 gedruckten Aufsatz in der Frankfurter Zeitung:
Man hat manchmal die Empfindung, als hätten uns unsere Väter, uns, den Spätgeborenen, nur 2 Dinge hinterlassen. Hübsche Möbel und überfeine Nerven. Es ist, als hätte die ganze Arbeit dieses feinfühligen, eklektischen Jahrhunderts darin bestanden, den vergangenen Dingen ein unheimliches Eigenleben einzuflößen. Jetzt umflattern sie uns. Vampire, lebendige Leichen, beseelte Besen des unglücklichen Zauberlehrlings. Wir haben aus den Toten unsere Abgötter gemacht. Wir haben ihnen unser bestes Blut in die Adern geleitet. Wir haben diese Schatten umgürtet mit der Schönheit unserer Träume. Bei uns aber ist nichts zurückgeblieben als frierendes Leben, schale, öde Wirklichkeit, flügellahme Entsagung. Wir haben nichts als ein sentimentales Gedächtnis, einen gelähmten Willen und die unheimliche Gabe der Selbstverdoppelung. Wir schauen unserem Leben zu.
Neben den vielen Gedichten Hoffmannsthals, die im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entstehen, wie »Ballade des äußeren Lebens«, »Traum von großer Magie«, »Der Jüngling und die Spinne«, »Terzinen über Vergänglichkeit«, findet die als kleines Bändchen gedruckte dramatische Studie namens »Gestern« unter den Freunden die meisten Anhänger.
Es besticht nicht nur durch seine leichte, virtuose und kunstvolle Sprache, sondern auch durch die altkluge Jugendlichkeit, mit der Welt und Subjekt, Schein und Sein, Dauer und Moment zueinander in Beziehung gesetzt werden. Andrea, der Held des Dramouletts und hedonistischer Verfechter des Lebens, ist ein Anhänger des gelebten Augenblicks, der seiner eigenen Geliebten Arlette leidenschaftlich zurät, sich dem Heute hinzugeben.
Vergiss das Unverständliche, das war. Das Gestern lügt und nur das Heute ist wahr. Lass dich von jedem Augenblicke treiben. Das ist der Weg, dir selber treu zu bleiben. Der Stimmung folg, die deiner niemals harrt. Gib dich ihr hin, so wirst du dich bewahren. Vom Ausgelebten drohen dir Gefahren, und Lüge wird die Wahrheit, die erstarrt.
Doch hier spricht, wie wir von Hoffmannsthal am Ende so bald erfahren, der Gelackmeierte, naseweiß, unwissend und böse genarrt. Am nächsten Tag erfährt Andrea, dass ihm Arlette untreu war. Er verzeiht ihr zwar großzügig den Seitensprung, nicht jedoch, dass sie ihm damit die Erinnerung an jenes Gestern raubte, das er zuvor so hochmütig verschmäht hatte.
Doch eines werde ich niemals dir verzeihen, dass du zerstört den warmen, lichten Schein, der für mich lag auf der entschwundenen Zeit.
Die noch verspielte Kritik an der Kultivierung unmoralischer Sinnlichkeit, die in Gestern anklingt, reicht in dem 2 Jahre später geschriebenen »Der Tor und der Tod« noch viel weiter. Es endet in der Selbstbezichtigung des Helden Claudio, der angesichts des ihm gegenübertretenden Todes sein schönheitstrunkenes Ästhetenleben beklagt und im Tod als Augenblick des Erkennens das eigentliche versäumte Leben sieht.
Wenn ich jetzt ausgelöscht hinsterben soll, mein Hirn von dieser Stunde also voll, dann schwindet alles blasse Leben hin. Erst da ich sterbe, spür ich, dass ich bin. Wenn einer träumt, so kann ein Übermaß geträumten Fühlens ihn erwachen machen. So wach ich jetzt im Fühlensübermaß vom Lebenstraum wohl auf im Todeswachen.
Noch berühmter und einprägsamer freilich als diese Verse sollte in seiner Leichtigkeit und unverhohlener Sinnenfreude Hoffmannsthals Prolog zu Schnitzlers Anatol werden, der einmal mehr davon zeugt, dass aus den Dichtern rund um Loris längst das legendäre Jung Wien um 1900 geworden war.
Also spielen wir Theater, spielen unsere eigenen Stücke, früh gereift und zart und traurig, die Komödie unserer Seele, unseres Fühlens heut und gestern, böser Dinge, hübsche Formel, glatte Worte, bunte Bilder, halbes, heimliches Empfinden, Agonien, Episoden. Manche hören zu, nicht alle. Manche träumen, manche lachen.
So gekonnt hier galanter Inhalt und spielerische Form zur Deckung gelangen, so drängt es den Dichter doch immer mehr nach einer dramatisch gestalteten Außenwelt. Präexistenz und Existenz wird Hoffmannsthal die beiden Stadien nennen, die er als Dichter, zunächst als Lyriker und dann mit seinen immer mehr ins dramatisch gehenden Dramuletten zurückzulegen hat.
Wahrheit ist, dass Hoffmannsthal 1902 mit seinem Lord Chandos Brief sein eigenes Werk in zwei Teile teilt. Lord Chandos bittet darin seinen Freund Frank Bacon, ihn wegen des gänzlichen Verzichtes auf literarische Betätigung zu entschuldigen.
Mein Fall ist in Kürze dieser. Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder nur Körper auszusprechen. Die abstrakten Worte zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.
Später wurde die im Chandos-Brief dargelegte Sprachkrise gern als Prototypus für die Kapitulation moderner Literatur schlechthin herangezogen. Im Falle Hoffmannsthals ist sie besonders tragisch und ungewöhnlich, weil sie ihn in einem Alter von knapp 30 trifft, in dem sich normalerweise die volle Kreativität erst zu entfalten beginnt. Umso erstaunlicher, dass der Autor an diesem Punkt der Entwicklung angelangt, nicht resignierte und verstummte.
Seit dieser Krise schrieb Hoffmannsthal keine Gedichte mehr. Eine äußerliche Veränderung war hinzugekommen. Mit seiner Ehefrau Gerti zog er in das barocke Fuchsschlössl in Rodaun bei Wien. Eine Art Rückzug in eine andere Lebensform. Es entstehen für die Bühne Der Kaiser und die Hexe, das Bergwerk von Falun, Die Frau im Fenster sowie das kleine Welttheater, der Versuch, das Theater in seine frühere weltrepräsentierende Funktion umzumünzen. Als ihn schließlich Richard Strauss auffordert, zu seinen Opern Libretti zu schreiben, schlüpft er in die kreative Rolle seiner zweiten Lebenshälfte. Die dramatische Bearbeitung großer literarischer Stoffe, mit der er einer zum Bildungsgut erstarrten Tradition neues Leben einhauchen will. In einem Dankesbrief schreibt er später an Strauss:
Denn als etwas Großes und auch Notwendiges in meinem Leben erscheint mir dies, dass Sie von nun 18 Jahren mit Ihrem Wunsch an mich herantraten. Vieles, das ich in aller Einsamkeit der Jugend hervorgebracht hatte, waren fantastische kleine Opern und Singspiele ohne Musik. Durch Ihre Wünsche dann war ein Ziel gegeben. Durchdrungen von dem Gedanken, dass der Einzelne nichts Dauerndes hervorbringen könne, das nicht an die Überlieferung anknüpfte, habe ich mich belehren lassen, was ich älteren, noch lebensvollen Dichtungen ähnlicher Art vom Gesicht abzulesen vermochte, als von dem, was als Forderung der Gegenwart in der Luft zu liegen schien.
Inwieweit Hoffmannsthal diese Rolle wirklich genügt hat, und wie es ihm gefallen haben mag, seine Kreativität auf sie zu verlegen, mag dahingestellt bleiben. Von Jakob Wassermann, einem Zeitgenossen, mit dem er befreundet war und der mit ihm viel in der Sommerfrische in Altaussee wandern ging, sind die Worte überliefert:
Zuweilen lag eine mysteriöse Traurigkeit in ein paar hastig hingeworfenen Sätzen, und er war so verzagt, dass man ihn trösten musste wie ein verirrtes Kind. Einmal brach er in die bitterkomische Klage aus: Es ist wahrhaftig ein Wunder, dass man sich bei dem Metier nicht öfter aufhänge. Ich weiß keinen in unserer Welt, der mit solcher Qual und Verantwortlichkeit, solcher Demut und so überwachem Wissen von der Stufenfolge des Wirklichen und Gültigen sein Werk baute. Er verbrannte in der Flamme, die er selber schürte. Des bin ich Zeuge.
Wie viel zum Opfer dieser Flamme wurde, wie viel ungedruckt blieb, weil es nach langem Zögern verworfen wurde, lässt sich nicht abschätzen. Aus Hoffmannsthal wurde in jedem Fall ein bedeutender Essayist. Als Dichter sah er sich als den Bewahrer eines großen Erbes und als Kulturpolitiker. Nicht etwa wegen seiner gesellschaftlich hervorgehobenen Stellung, sondern wegen seiner isolationsbedingten Leidensfähigkeit, die den Schriftsteller mit jedem Menschen verbinden kann.
Noch heute liest man seine Porträts über die Klassiker, über Grillparzer, Ferdinand Raimund oder Stifter, über die Schwierigen also, die vor der Größe flohen, mit Gewinn. Frappierend zeitlos sind auch Hoffmannsthals Briefe eines Zurückgekehrten, aus dem Jahre 1907, in denen ein Geschäftsmann nach 18 Jahren im Ausland nach Deutschland zurückkehrt. Mit Befremden, aber keineswegs böswillig, registriert er die Charaktermerkmale seiner Landsleute.
In sich ist nichts, was sie treiben, aus einem Guss. Ihre Linke weiß wahrhaftig nicht, was ihre Rechte tut. Ihre Kopfgedanken passen nicht zu ihren Gemütsgedanken. Ihre Amtsgedanken nicht zu ihren Wissenschaftsgedanken. Ihre Fassaden nicht zu ihren Hintertreppen. Ich weiß nicht, auf was hin die Leute leben.
Aber nicht nur als Essayist war Hoffmannsthal brillant. Welch ein wunderbarer Romanautor wäre er wohl geworden, wenn er das Fragment »Andreas oder die Vereinigten«, das erst im Nachlass veröffentlicht wurde, fertiggestellt hätte. Ein Stück voller Sinnlichkeit, wunderlicher Abenteuer und Poesie.
Es ist die Geschichte des jungen Herrn von Ferschengelder aus dem Rokoko Wien, der von seinen Eltern zwecks Bildungserweiterung nach Venedig geschickt wird und damit eine Fahrt zunehmender Verzauberung und einer schier feierlichen Gefährlichkeit antritt. Ein Stück auch voller Verzauberung durch die Landschaft, durch die Bergwelt, in der Andreas einen Adler einsam seine Runden drehen sieht.
Andreas war zumut wie noch nie in der Natur. Ihm war, als wäre dies mit einem Schlag aus ihm selbst hervorgestiegen. Diese Macht, dies Empordrängen, diese Reinheit zu oberst. Der herrliche Vogel schwebte oben allein noch im Licht. Mit ausgebreiteten Fittichen zog er langsame Kreise. Der sah alles von dort, wo er schwebte, sah noch ins Finazzertal hinein. Andreas umfing den Vogel. Ja, er schwang sich auf zu ihm mit einem beseligten Gefühl. Nicht in das Tier hinein zwang es ihn diesmal, nur des Tieres höchste Gewalt und Gabe fühlte er auch in seine Seele fließen. Jede Verdunkelung, jede Verstockung wich von ihm. Er ahnte, dass ein Blick von hoch genug alle Getrennten vereinigt und dass die Einsamkeit nur eine Täuschung ist.
Wie das Andreas-Fragment sollte auch Hoffmannsthals längstes Projekt »Der Turm« als Bearbeitung von Calderons »Das Leben ein Traum« unvollendet bleiben. 1925, 4 Jahre vor seinem Tod, verwarf er auch die letzte Fassung, wahrscheinlich deshalb, weil ihm der letzte Versuch, sein eigenes Leben nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch Österreichs noch einmal zum Ausdruck zu bringen, missglückt erschien. In dem Vortrag »Der Dichter und diese Zeit« hatte Hoffmannsthal die Wohnstätte des Dichters unter der Stiege angesiedelt, wo alle an ihm vorbei müssen und ihn doch keiner sieht.
Vielleicht war er in solchen Momenten, in denen er an seiner eigenen Arbeit zweifelte und verzweifelte, diesem sarkastischen Bild am nächsten. Dem so leicht dahingesagten Rat der Marschallin aus dem Rosenkavalier hat er jedenfalls nicht Folge geleistet.
Leicht muss man sein, mit leichtem Herz und leichten Händen halten und nehmen, halten und lassen. Die nicht so sind, die straft das Leben und Gott erbarmt sich ihrer nicht.
Hugo von Hoffmannsthal erlitt am 15. Juli 1929 einen Schlaganfall. 2 Tage vorher hatte sein Sohn Franz Selbstmord begangen. Der Vater starb, als man zur Beisetzung gehen wollte. Der Grabstein in Kalksburg bei Wien trägt die Schlusszeilen des Gedichts »Manche freilich«.
Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens schlanke Flamme oder schmale Leier.